freue mich, dass wir heute nochmal Gebetsabend haben, Gebetsnacht haben, weil jetzt in den nächsten Wochen, Monaten ganz viel Reisedienst ansteht. Wir werden kaum zu Hause sein. Es ist für uns nicht immer leicht, aber dann ist es gut, dass wir jetzt nochmal kräftig beten, gleich im Anschluss an die Predigt, dass das Ganze gut wird. Wir haben vieles vor. Wir sind dankbar für neue Türen, die aufgegangen sind. Ich freue mich auf die Reise nach Bukavu im Kongo. Jetzt am Freitag, am 18. Und das wird wunderbar, von dem, was ich gehört habe. Die sind hungrig, die sind bereit, die warten. Ja, und dann erwarten wir, dass dort Wunder und Zeichen passieren. Betet ganz stark. Da ist es ein Riesending, hoffen wir, glauben wir, von dem, was ich gehört habe. Und mal sehen, was passiert. Ja, also nach dem Kongo. Danach, glaube ich, geht es, wenn ich zurückkomme, gleich einen Tag später nach Spanien. Ist ein bisschen schlecht gebucht worden, ist kaum Zeit zu Hause. Und danach haben wir erst eine Woche frei, glaube ich, und dann geht es wieder weiter. Heute wollen wir später ganz intensiv für Ruanda beten. Im September bin ich, so Gott will, in Ruanda. Ein paar Daten stehen da schon. Genau, schaut rein. Und nehmt die übrigens mit, die Zettel, wie immer. Und betet für mich und für meine Familie und für GEN, für die Mitarbeiter hier. Ganz kurz für alle, die noch keinen bekommen haben. Wir haben den neuen Newsletter mit viel Mühe. Ne? Ist er wieder raus. Der neue Newsletter liegt hinten, glaube ich, aus. Ne? Genau. Und das Büchlein ist jetzt auch gedruckt. Wir haben, jetzt haben wir da vorne liegen ein paar aus. Wir haben sicherlich noch Nachschub für die Bücher. Gut. Wunderbar. Also deswegen gut, dass wir heute nochmal beten, damit der Reisedienst die nächsten Monate gut wird. Also ich freue mich, dass es wieder rausgeht. Ich zu Hause hier, ich bin gern zu Hause bei meiner Familie, finde ich immer ganz toll. Aber so die ganzen Sachen hier mit Büro und dies und jenes, was auch gemacht werden muss, also ja gut. Aber am Freitag geht's raus. Halleluja. Dann geht's wieder gepredigt, dann sehen wir wieder Gottes Wunder. Da freue ich mich drauf. Halleluja. Okay. Ich habe euch ein Wort mitgebracht, wie immer, einen Impuls. Vielleicht keine vollwertige Predigt, aber einen Impuls. Ihr habt die Bibelstelle hier bei euch im Heft. Hosea 6, 1 bis 3. Treasure hat das Englische bekommen, ja? Okay, great. Gut. Hosea 6, 1 bis 3. Ich lese mal. Kommt! Wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch wieder heilen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Halleluja. Aufruf an uns, an jeden von uns, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Buße tun. Ich habe das gleich nochmal in der Hoffnung für alle, für euch, ein bisschen anders. Es heißt, ihr kommt, wir wollen zum Herrn umkehren. Er hat uns verletzt, also wird er uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen, darum wird er auch unsere Wunden verbinden. Nach drei Tagen wird er uns wieder aufrichten und uns neues Leben schenken. Dann können wir immer in seiner Nähe sein. Alles wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu erkennen. So sicher wie morgens die Sonne aufgeht und im Herbst und Frühjahr der Regen die Erde tränkt, so gewiss wird er kommen und uns helfen. Amen. Gott sagt, kommt, oder Gott sagt, oder die Leute sagen, das Volk sagt, Hosea sagt, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Ja, wir sind in die falsche Richtung gelaufen, lasst uns wieder zurückgehen zum Herrn. Wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Das hört sich an wie eine evangelistische Botschaft, ist es aber nicht. Wir predigen das vielleicht an Nichtchristen, die sagen, ja, bekehrt euch zum Herrn. Aber wisst ihr, die Leute bekehren sich zum ersten Mal zum Herrn. Aber hier heißt es, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Halleluja. Hier geht es um ein Volk, das Gott schon kannte. Um ein Volk, das einen Bund hatte mit Gott. Ja? Und hier spricht Hosea zum Volk Israel, zum Nordreich. Übrigens, Hosea war ein Prophet, der glaubte auch, nur das Südreich, das Volk Juda, die Judäa, waren die wahren Nachfolger. Und Hosea war einer von den Propheten, von den kleinen Propheten, der sagte, das Nordreich ist okay, aber die wahre Nachfolge, die wahre Nachfolge als König ist im Süden, im Südreich, in Judäa. Aber er hat den Auftrag gehabt, den Leuten im Norden zu prophezeien. Ja? Und er sagt, Leute, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Das heißt, die haben sich vom Herrn distanziert. Deswegen ist die Botschaft nicht nur eine Botschaft für Ungläubige, eine Botschaft für uns heute Abend. Ja, Gott sagt zu dir und zu mir, kommt, wir wollen wieder gemeinsam umkehren zum Herrn. Wir wollen zum Herrn zurückgehen. Er spricht von Dingen, die damals waren im Volk. Er sagt, sie waren zerrissen, sie waren geschlagen, sie waren tot, sie waren niedergeschlagen und sie kannten den Herrn nicht. Das war der Zustand gewesen. Und doch war das das Volk, das Gott eigentlich kennen sollte, die sogar einen Vertrag mit Gott hatten. Ist das nicht toll? Ein Volk, das einen Vertrag hatte mit Gott, einen Bund mit Gott hatte. Und Gott sagte im Alten Testament, wenn ihr bestimmte Dinge erfüllen werdet, werde ich mich an meinen Bund auch halten. Ja, im Alten Testament war der Bund an Bedingungen geknüpft. Und weil die Bedingungen nicht erfüllt haben, Gott nicht nachgewandelt sind, weil sie Götzen gedient haben, hat Gott sie zerschlagen, er hat sie zerrissen, sie sind nicht mehr lebendig. Das heißt in Vers 2, dass er sie lebendig machen wird, das heißt, sie waren tot. Er spricht davon, dass er sie aufrichten wird, das heißt, sie waren niedergeschlagen, sie lagen auf dem Boden. Und Gott sagt durch Hosea, er wird uns wieder aufrichten, wenn wir zu ihm zurückkommen. Und sie kannten den Herrn nicht mehr. In Vers 3 sagt er, so lasst uns ihn erkennen. Das heißt, sie haben ihn nicht mehr gekannt. Ja, sie haben vielleicht ihre Rituale gehabt, sie haben auch andere Götter angebetet. Übrigens, damals war das kein Widerspruch. Sie haben zum Teil Jahwe, den wahren Gott, angebetet und gleichzeitig hatten sie andere Götter. Die Baal, den Ashtoreth und verschiedene andere. Sie haben Gott angebetet und gleichzeitig andere Götter angebetet. Götzendienst. Das Ganze wird sehr interessant, weil Hosea ein Prophet ist, der prophetisch gesprochen hat, aber auch prophetisch gehandelt hat. Das ist ein sehr schwieriges Buch übrigens, Hosea. Hosea war ein Prophet, dem Gott sagt, hey, Hosea, du sollst eine Prostituierte heiraten. Wow, 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 wow. Ja? Aber das war ein Auftrag von Gott, ein prophetisches Handeln, um dem Volk klarzumachen, so sieht eigentlich das Verhältnis aus zwischen Israel und Gott. Ja? Da sagt er, Israel, du bist meine Braut und du bist eigentlich in Hurerei verfallen. Und Hurerei heißt, du dienst anderen Göttern. Du treibst es mit anderen Göttern. Und deswegen sagt Gott, es kann ich das nicht haben. Ich bin so eifersüchtig, du bist mir untreu geworden, ich will dich zurück. Das ist ein Gott, der wirklich das Volk Israel liebt. Ja, sie ist ihm untreu geworden. Das Volk Israel ist ihm untreu geworden. Er sagt, ich will sie trotzdem zurückhaben. Ich liebe Israel. Ich will Israel, auch das Nordreich, will ich zurückhaben. Und dann ist das Volk zerrissen. Sie haben eigentlich einen Bund. Und Hosea zeigt es als einen Ehebund. Sie haben einen Ehebund mit Gott. Eine ganz enge Beziehung mit Gott eigentlich. Aber sie laufen weg von Gott. Und Gott zerreißt sie. Das Bild, das sie gebraucht wird, ist das Zerreißen von einem, wie ein Tier, ein anderes Tier zerreißt, in Stücke zerreißt. Der Leib Christi heute ist auch zerrissen, zerfetzt. Der Leib Christi heute ist auch geschlagen, niedergeschlagen. Die Braut Christi heute ist auch in vielen Ecken des Leibes Christi tot. Die Braut Christi ist auch eine Braut, die den Herrn nicht wirklich mehr kennt, die sich noch schimpft, Gemeinde, Pfingstgemeinde, Baptistengemeinde, Methodistengemeinde, lutherische Gemeinde, katholische Gemeinde, ja, Gemeinde, aber die oft keine Beziehung mehr hat zu Gott. Die sind abtrünnig geworden. Das ist eigentlich ein Bild für uns heute. Und Hosea ruft uns auf, Leute, auch uns heute Abend, auch mich, sagt er, komm, wir wollen wieder zurückkehren, umkehren zum Herrn. Warum? Weil es in unserem Leben vielleicht, in deinem Leben vielleicht oder bestimmt Dinge gibt, die mit Gott konkurrieren. Gutes Beispiel, WM. Ne? Wo steht Gott, wo steht die WM? Ja, der Gott Fußball, einen Artikel gelesen, auch spannend. Er hat sie zerrissen, er hat sie geschlagen, sie waren tot, niedergeschlagen, sie waren getrennt von der Versorgung. Sie hatten wirklich heftige Probleme im Nordreich. Warum? Der Segen war weg, weil die Beziehung zu Gott weg war. Der Segen war weg, weil sie plötzlich anderen Göttern hinterhergelaufen sind. Und wenn wir nicht Gott hundertprozentig hinterherlaufen und nicht Gott hundertprozentig lieben und nicht Gott ganz dienen, dann wird das Gleiche uns passieren. Dann wird sich Krankheit einschleichen, Probleme, Angst, Depression und alles Mögliche. Wir werden zerrissen sein, so wie der Leib Christi heute zerrissen ist, geschlagen ist, tot ist, krank ist, kaputt ist, verhasst ist, gebunden ist. Und Gott sagt, du kennst mich nicht. Denn wenn Gott sagt, du musst mich erkennen, sagt er gleichzeitig, eigentlich kennst du mich gar nicht. Wir kommen nachher nochmal drauf, was hier gemeint ist, du hast keine intime Gemeinschaft mehr mit mir. Denkt heute Abend in Kategorien der Ehe. Hosea hat eine Ehe gehabt, eine dramatische Ehebeziehung hat er gehabt, eine ganz schreckliche Ehebeziehung mit seiner Frau Goma. Aber der Name ist schon abschreckend. Goma. Wer wird eine Frau heiraten, die Goma heißt? Ich weiß nicht, ich nicht. Gomer. Sie hieß Gomer. Ja. Und es war eine ganz schlimme Frau. Ja. Aber es war ein Symbol gewesen für die Beziehung zwischen Israel und Gott. Und Gott sagt, du kennst mich nicht mehr. Wir waren schon lange nicht mehr intim gewesen. Wir hatten schon lange keine intime Gemeinschaft gehabt mit dir, Volk Israel. Da ist das Wort Yada gebraucht. Wir kommen nachher nochmal drauf. Genau das gleiche Wort, wie es im 1. Mose heißt, wo Adam Eva erkannte. Die hatten Sex. Und das gleiche Wort ist hier gebraucht. Ja? Gott sagt, wir hatten schon lange kein Yada mehr. Wir hatten schon lange keine intime geistliche Gemeinschaft mehr gehabt. Mir verlangt nach dir, Israel. Ich hab dich so lieb. Wo bist du? Und heute ist Gott auch ein Gott, der eifersüchtig ist nach dir. Und er will keine Nebenbuhler haben, keine Menschen haben oder keine Hobbys haben oder keine Götzen haben in unserem Leben, die uns abbringen von ihm. Er will, dass er der einzige, der größte Liebhaber ist in deinem Leben. Und er will, dass wir total in ihn verliebt sind und er ist schon in uns verliebt. Halleluja. Wir sind die Braut Christi. Und Hosea ist wie so ein Eheseelsorger, ne? Und er springt ein. Gott und Israel haben eine Ehekrise. Und die Hosea springt ein und sagt, hey, Volk Israel, kehrt um zum Herrn. Lasst uns wieder zu ihm zurückgehen. Wohin? Kehrt um zu Gott. Kehrt um zu eurem Versorger. Ihr habt einen Bund mit mir. In 2. Mose 20,5 sagt Gott, betet nicht an und diene ihnen nicht, den fremden Göttern. 2. Mose 20,5. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wow. Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Gott sagt, ich bin ein Gott, der eifersüchtig ist. Übrigens, Eifersucht ist nicht immer sündig. Amen. Ich liebe meine Frau, Irina. Ja? Und wenn Irina plötzlich irgendwie, Gott bewahre, mit irgendeinem anderen Mann mehr Zeit verbringt als mit mir, habe ich das volle Recht und die Pflicht, eifersüchtig zu sein, weil sie mir gehört und ich gehöre ihr. Amen. So ist das doch. Ja. Und Gott sagt, genauso ist es mit mir. Ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich bin eifersüchtig auf deinen Fernseher, weil du mehr Zeit mit dem Fernseher verbringst als mit mir. Oh. Ja. Ich bin eifersüchtig auf dein Hobby, sagt Gott. Weil du mehr Zeit mit deinem Hobby verbringst, als mit mir in der Gemeinschaft. Ich bin eifersüchtig auf deine Kinder, auf deine Familie, weil du mehr Zeit mit deiner Familie verbringst, als mit mir. Gott ist eifersüchtig. Und Gott sagt, hey, ich will dich ganz haben. Ich bin so verknallt in dich. Ich bin so verliebt in dich, Braut Christi. Ich will dich zu 100% haben. Ich will keine Nebenbuhler haben. Ich toleriere keinen neben mir. Ich will dich ganz haben, sagt Gott. Heute Abend ist dieser Ruf an uns und an mich und an dich, dass wir uns nochmal ganz Gott ausliefern, dass er uns ganz wichtig wird, dass er die Nummer eins wird in meinem Leben. Deswegen ist dieser Bibelvers nicht nur für Ungläubige, er ist vor allem für Gläubige. Kehrt um. Ja. Lass deine Lieblingssünden. Lass alles, was Gott nicht gefällt. Und oft, wisst ihr, oft ist der Humanismus auch so ein Nebenbuhler, nicht? Ja, wir stellen unsere Bedürfnisse, wir stellen unsere Wünsche über Gottes Wünsche. Der Mensch im Zentrum und Gott irgendwo am Ende des Universums. Aber wir sind im Zentrum. Es muss mir gut gehen. Und wenn es mir gut tut, dann ist das gut. Wen schert es, was Gott darüber sagt? Aua! Ja, Thema Sex vor der Ehe. Ja, Thema Hurerei. Ja, Thema Homosexualität. Thema Fresserei. Thema Sauferei. Thema Drogen. Und all die tollen Sachen, die es heute in der Gemeinde weit und breit gibt. Alles toleriert, alles ist gut. Es muss uns gut gehen. Keine Erweckung, warum nicht? Kein Segen, warum nicht? Weil wir Götter haben neben unserem Gott. Heute Abend will Gott diese Götter stürzen. Wie damals der Dagon umgefallen ist vor der Bundeslade und erst beim zweiten Mal ist der Kopf abgeschlagen worden. Dagon liegt am Boden, weil die Herrlichkeit Gottes da war. Sünde ist Sünde. Und wenn du in Sünde lebst, hast du ein Problem. Und Sünde ist nicht nur diese Schwergewichtssünden, die wir alle so kennen. Nein, auch Sachen, die uns wichtiger sind als Gott, können uns zur Sünde werden. Sind Sünde, sind Götzen. Unser Ruf. Unser Stand, der uns so wichtig ist, nicht? Unser Ego. Bist du bereit, alles Gott abzugeben? Bist du bereit, ganz für Gott zu leben? Ich glaube, Gott möchte uns, ich will dich herausfordern, ich weiß, ihr gehört ja schon zu denen, wir gehören schon zu denen, die mehr wollen. Deswegen sind wir abends um kurz vor 11 noch hier und wollen beten. Das ist toll. Ja? Und Gott sagt aber zu mir und zu dir, hey, ich will dich ganz haben. Ungeteilt. Halleluja. Wir leben im neuen Bund heute. Wir haben Vergebung, wir haben Segen, wir haben Heilung. Wir sind so reich beschenkt. Und trotzdem laufen wir ihm weg. Wir haben den besten Ehemann. Wir haben Christus, den König. Und trotzdem laufen wir ihm weg. Und suchen irgendwie ein Vergnügen dieser Welt. Und Gott sagt, ich will dich zurückhaben. Deswegen passieren manchmal Dinge, die uns nicht gefallen. Ja? Deswegen fängt Gott an zu züchtigen. Keine Angst, Gott wird dir keine Krankheit schicken. Im neuen Bund sind wir gesegnet, will Gott uns heilen. Aber Gott hat andere Mittel und Wege, um dich zu züchtigen, durchaus. Hebräer 12, Vers 4 sagt, Hebräer 12, 4 bis 6, sagt, ihr habt noch nicht bis auf Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Jetzt hört mal zu, Vers 6. Denn in wen der Herr verknallt ist, den züchtigt er. Warum? Er will ihn zurückhaben. Den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Halleluja. Gottes Züchtigung, Dinge, die in unserem Leben passieren, die Gott zulässt. Manchmal sind es Versuchungen, manchmal sind es auch Züchtigungen von Gott. Weißt du warum? Gott sagt, hey, ich will dich ganz haben. Und wenn wir dann durchgeschüttelt und durchgerüttelt werden, dann werden uns plötzlich Dinge, die uns so viel wert sind, unwichtig, weil wir merken, hey, es geht um viel mehr. Und Gott sagt, ja, endlich habe ich wieder deine Aufmerksamkeit. Endlich kommst du wieder in die stille Zeit. Endlich betest du wieder. Endlich liest du wieder im Wort Gottes. Endlich schreist du wieder zu mir. Gott will dich ganz haben. 100%. Mir hat gefallen, was vorhin der Treasure gebetet hat, dass wir die Zeiten erkennen sollen. In der Zeit, in der wir jetzt stehen, das bete ich auch. Ja. Dass Gott uns offenbart, wie weit wir schon in der Endzeit sind, worum es eigentlich geht. Heute Abend, aber auch im Jahr 2014, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Das Thema Nahosten, Thema Israel und was alles passiert. Wir sind mittendrin. Die Post geht ab. Und wir haben alle möglichen Götzen, die wir so bedienen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Das ist so wichtig. Leute, wenn wir tot sind, werden Dinge, die uns jetzt wichtig sind, ganz unwichtig sein. Gott will uns züchtigen, er lässt Probleme zu, Schwierigkeiten zu, um uns immer wieder zu ziehen zu sich. Komm zu mir zurück, Israel, ich hab dich lieb, ich bin eifersüchtig, ich will dich zurückhaben. Das Ziel der Züchtigung ist, er sagt, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Er züchtigt uns, er hat uns zerrissen, zerschlagen, aber seine Absicht ist eine gute Absicht. Er will Israel zurückhaben. Er sagt in Vers 2, Hosea 6, 2, nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten. Gott will dich lebendig machen. Gott will dich aufrichten. Und er will, dass wir vor ihm leben. Wow, 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 wow. Gott will das Beste für uns. Deswegen, er züchtigt diejenigen, die er lieb hat. Ja? Deswegen, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, dann verzage nicht. Gott arbeitet an dir, weil er dich lieb hat. Und wenn er dich nicht züchtigen würde, wärst du nicht sein Sohn, nicht seine Tochter. Aber weil er dich liebt, deswegen züchtigt er dich. Er will dich ganz für sich haben. Gott sagt, ich werde dich lebendig machen. Wow, wir brauchen heute lebendige Christen. Ja? Christen, die nicht nur Christsein tun, die Christsein leben, die lebendig sind, die eine echte Beziehung haben zu Gott, die ein übernatürliches Leben leben. Und oft leben wir nur auf der seelischen Ebene. Ja? Ja, ich bin jetzt Christ, ich bin jetzt ein Sünder, nicht der zwar gerettet ist aus Gnaden, aber ich bin noch ein Sünder. Falsch, Lüge des Teufels. Gott sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Gott sagt, du hast Kraft. Gott sagt, du bist herrlich. Ja? Die ganzen Dinge, die hast du schon, aber wir lassen uns betrügen, wir leben so ein halbtotes Leben. Ne? Christ, ja, das ist eben das Leben. Nicht? So geht's uns nun mal. Dann findest du dich ab mit Dingen, die gar nicht von Gott sind. Und Gott sagt, komm zurück, ich will dir echtes Leben schenken. Komm zurück, ich will dir Leben schenken, das in der Qualität alles andere Leben in Schatten stellt. Und wenn du mich erlebst und mein Leben hast, wirst du die ganzen anderen Götzen vergessen. Die ganzen Hobbys und die WM und den Fernseher und deine Briefmarkensammlung und den Rasen und dein Geld und die Karriere. Wirst du alles vergessen, weil du so viel hast in mir, sagt Gott. Wow, 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 wow. Gott liebt uns, er will, dass wir lebendig werden. Und wisst ihr, ich bin nicht nur Daniel, ich bin nicht nur im Fleisch, ich bin übernatürlich. Du auch, wenn du Jesus hast. Ja. Der Heilige Geist, der in mir lebt, ist ein übernatürlicher Geist, ist der Geist des Lebens und er will durch mich leben. Ich lebe. Und du kannst auch heute in vollen Zügen leben, ohne Angst, wenn du voll des Geistes bist. Römer 6, Vers 3. Paulus erinnert die Christen in Rom, Römer 6, 3. Er sagt, oder wisst ihr nicht, ihr habt es vergessen, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Jetzt kommt es. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wow. Du kannst in einem neuen Leben wandeln. Gott sagt, ich will dir Leben schenken, komm doch zurück zu mir. Ich will dir ein übernatürliches, göttliches, kraftvolles, gesegnetes, gesundes, super, das Wort nehme ich nicht, Leben schenken. Amen. Geniales, das kommt dem sehr nahe, danke schön. Ein super, geniales Leben schenken. Ja, und wir laufen immer wieder weg von Gott, nicht? Wisst ihr, ich glaube, jemand, der Gott noch nicht geschmeckt hat, ist versucht wegzulaufen. Wenn du aber Gott kennst, und weißt, was du in Gott hast, dann wirst du diesen Ehemann, den besten Ehemann der Welt, Christus, nie verlassen wollen. Du wirst ihm gefallen wollen. Du wirst für ihn da sein, zu 100%. Und Gott sagt, ich will dich lebendig machen. Israel, ich liebe dich immer noch. Du bist mir untreu geworden. Du hast irgendwelche Götter angebetet. Du hast irgendwelche Götzenbilder angebetet. Du hast Geld geopfert, Götzenbildern. Obwohl ich dir das Getreide gegeben habe, den Frühregen und den Spätregen und die Trauben bewachsen lassen. Und trotzdem bist du weggelaufen. Aber weißt du was, Israel, ich liebe dich immer noch. Komm zurück. Wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich Israel laufen lassen. Soll sie doch laufen, wo sie hin will. Aber Gott ist so verliebt. Ja, Gott liebt Israel so sehr. Er sagt, ich will dich zurück, sagt er. Ich will dich zurück. Ich liebe dich immer noch. Er sagt, ich komm doch zurück. Ich werde dich lebendig machen. Ja? Du wirst wieder ein tolles Leben haben mit mir. Wow. Gott will deine Gaben freisetzen. Ja. Er will, dass du als Mensch lebst. Er hat dich geschaffen mit deinem Charakter, mit deiner Erfahrung, mit deinen Gaben. Er möchte, dass du ein Leben Fülle lebst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das stark. Hey. Ich könnte mir kein anderes Leben mehr vorstellen, als ein Leben hier bei GN. Halleluja. Ich meine, ist gut, wenn Gott dich berufen hat, morgens aufzustehen und deine Brötchen zu verdienen und abends die Brötchen zu essen. Ist das in Ordnung? Aber ich will das nicht. Ich freue mich, dass ich arbeite sicherlich mehr als manch ein anderer, aber ich freue mich, das ist keine Arbeit, das ist Spaß. Diese Arbeit macht Spaß. Ja. einfach zu erleben, wie Gott wirkt und ihm zu dienen und die Gaben einzusetzen und zu sehen, was Gott alles tut. Leute, er ist der beste Ehemann. Er ist gut. Und du kannst auch in diese Freiheit hineinkommen. Du kannst ewiges Leben haben, überfließendes Leben haben. Du kannst Geborgenheit haben. Ja? Und dann ist der Regen vorbei, der Sonnenschein kommt wieder, weil Gott dich lebendig macht. Wow. Ich will jeden Tag mit Gott genießen. Ich will jeden Tag aus vollen Zügen mit Gott leben. Ich will jeden Tag alles geben. Halleluja. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch an mir. Ja? Ich merke das oft. Ich nehme mir oft vor, wenn wir Fußball spielen mit den Jungs oder anderen Leuten, wenn man zum Fußball geht, sage ich mir, okay, hey, nicht anstrengen, sparen Energie. Und wisst ihr, ich kann nicht. Ich bin doch wieder drin. Ne? Ah, dann bist du voll dabei. Ne? Egal, was ich mache, ich bin irgendwie, wenn es mich packt, dann bin ich ganz drin. Weißt du, Gott will, dass du so ergriffen bist von ihm, dass du ganz drin bist. Dass du sagst, hey, das Leben ist, egal was mit meinem Leben ist, ob ich jetzt früh sterbe oder spät, ich habe es gut gelebt. Ich habe es für Gott gelebt. Ich habe gelebt. Halleluja. Und Gott sagt, ich will dich aufrichten. Vielleicht bist du niedergeschlagen. Ich will dich aufrichten in allen möglichen Bereichen deines Lebens, finanziell, gesundheitlich, emotional aufrichten. Wir haben viele Christen, die geknickt sind. Manchmal sieht man es ihnen an, manchmal nicht, aber die sind geknickt. Und Gott sagt, ich will dich aufrichten. Wenn du Gott hast, dann kannst du in aufrechten Gang gehen. Nicht in Arroganz, aber in Christusbewusstsein. Dass Christus in dir lebt. Wenn du gerecht bist, dann hast du Angst vor keinem, hast du vor keinem Angst, weil die Gerechtigkeit Gottes auf dir ist. Dann kannst du jedem in die Augen schauen, dann kannst du frei sein. Halleluja. Und Gott sagt, ich will dich aufrichten. Ja, und viele sind zu lange, sind viele so nach, mit dem Kopf nach unten gegangen. Weißt du, wenn du nicht nach oben schaust, siehst du die Sonne nicht. Ja, siehst die Vögel nicht. Du hörst sie vielleicht, siehst sie aber nicht, ja, weil du den hier hast. Mit dem Kopf nach unten. Gott sagt, hey, ich will dich aufrichten. Ich will, dass du nach oben schaust. Ich will, dass du Weite siehst. Und das fehlt mir hier so stark hier in Deutschland, auch in Minden übrigens auch. Uns fehlt die Weite, total. Wir sind so kleinkariert hier in Deutschland. Oh. Aber wenn du nach oben schaust und siehst, was alles möglich ist, was wir alles tun können, dann wollen wir uns nicht aufhalten lassen. Ich will mich nicht aufhalten lassen. Ich will mich nicht runterziehen lassen. Wenn Gott mich aufrichtet, werde ich stehen. Und Gott sagt, wenn du zu mir zurückkommst, ganz, er spricht auch zu mir, wenn du ganz zu mir zurückkommst, mit ungeteiltem Herzen, werde ich dich aufrichten. Halleluja. Aufrichten. Und das heißt dann weiter, Gott wird uns leben lassen. Er wird uns leben lassen in seiner Gegenwart. Und das ist die Hauptabsicht Gottes. Er will, dass wir in seiner Gegenwart leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Vers 2 da oben. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Im Hebräischen heißt es eigentlich, dass wir vor seinem Panim, vor seinem Angesicht leben. Ja, dass wir vor Gottes Angesicht leben. Was für ein tolles Bild. Denk mal daran, Ehe. Hosea spricht von der Ehe. Gott sagt, hey, wo ist meine Braut? Ich will, dass du wieder mein Angesicht siehst. Ich will, dass du mir in die Augen schaust. Ich will, dass du wieder präsent bist. Ja. Ich will, dass du vor meinem Angesicht lebst. Ich will, dass du ständig da bist und ich dich sehen kann, ne, und dich mal küssen kann. Gott liebt die Gemeinde. Gott liebt das Volk Israel. Er sagt, ich will dich züchtigen. Ich will dich zurückgeben, bringen. Ich will dich zum Leben erwecken. Ich will dich aufrichten, damit du mir in die Augen gucken kannst. Damit du vor meinem Angesicht leben kannst. Damit unsere Augen uns immer wieder sehen. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Gottes Züchtigung ist eigentlich dazu da, dass wir zurückkommen zu ihm. Und ich will dich heute Abend herausfordern. Ich weiß, wir gehören schon zu den radikaleren Christen. Ja. Sind noch lange nicht angekommen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und ich meine nicht komisch. Ich meine nicht irgendwie schräg. Ich meine einfach radikal für Jesus. Biblisch. Ja. So. Da gibt es immer zwei Sorten. Ne? Aber wir wollen radikal für Jesus sein. Und zwar ganz, 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 ganz radikal für Jesus. Wir sind noch nicht angekommen. Aber wisst ihr, da ist so viel mehr abzugeben. So viel mehr sich abzukehren von. So viele Dinge, die auch wir noch lassen müssen, um uns ganz auf ihn auszurichten. Dinge, die gut sind, aber nicht das Beste sind. Und das Beste ist der Feind vom, das Gute ist der Feind vom Besten. Amen. Es gibt so viele Dinge, die nicht sündig sind, die gut sind. Ne? Dinge, die uns Freude bereiten, die auch nicht schlecht sind. Aber oft lenken sie uns ab von Jesus. Und Gott sagt, ich will dein Gesicht sehen. Ich will, dass du von meinem Gesicht lebst. Und das fragen wir uns heute Abend, wie kann ich umkehren? Wie können wir umkehren? Wie kann ich das erleben? Vers 3. So lasst uns erkennen. Ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Im Deutschen ist es ein bisschen, vielleicht nicht ganz so deutlich. Wir haben einmal Erkennen und Erkenntnis des Herrn. Im Hebräischen heißt es zweimal Yada, Yada. Also zweimal das Wort Yada kommt da durch. Ganz klar, Yada. Hosea sagt ihr, wenn ihr Gott erkennen möchtet oder wenn ihr umkehren möchtet, wenn ihr wieder eine Beziehung haben wollt zu Gott, müsst ihr versuchen, Gott neu zu erkennen. Jetzt kommen wir mit unserem griechischen Denken und denken jetzt, ach ja, erkennen, wir müssen mehr über Gott lernen. Ich gehe zur Kirche und dann erzählt mir jemand, wie Gott ist. Ja, die Punkte von 1 bis 10 und dann 10.1, 10.1.2, 10.1.2.3, 10.1.2.4, kennt ihr das? Ja? Ja, so ist Gott und dann weiß ich alles über Gott. Das ist hier nicht gemeint. Nein. Hier ist nicht kognitives, mentales Verstehen gemeint, philosophisches Verstehen. Nein, denk mal nach Ehe. Ehe. Hosea ist ein Bild für Hosea und seine liebe Frau, nicht so liebe Frau, Gomer ist ein Bild für Israel und Gott. Und Hosea sagt, hey, Volk Israel, du musst Gott erkennen. Du musst Gott Yada. Du musst Gott Yada. Zweimal. Du musst Gott Yada, Yada. Du musst ganz intime Gemeinschaft haben mit Gott. Und hier ist eben nicht gemeint, alles über Gott zu wissen. Hier ist gemeint, Gott kennenzulernen. Intim. Amen. Wenn wir Gott intim kennenlernen, ihn erleben, nicht nur von ihm hören und über ihn hören, wenn wir ihn erleben, dann werden wir bei ihm bleiben wollen. Und Hosea weiß ganz genau, hey, wenn das Volk Israel einmal Gott geschmeckt hat, ihn wirklich erfahren hat, dann werden sie an ihm bleiben. Deswegen ruft er sie auf. So lasst uns ihn erkennen. Ihr eifrig tracht nach der Erkenntnis des Herrn. Wie bitte? Nachjagen ist auch sehr schön. Wunderbar. Nachjagen, ja. Gott nachjagen, ja, mit Anstrengung, mit Dynamik, an der Beziehung arbeiten. Wie machst du das? Ein guter Anfang wäre, jeden Tag eine stille Zeit. Jeden Tag beten. Jeden Tag das Wort Gottes lesen. Jeden Tag, wenn du in Zungen betest, in Zungen beten. Jeden Tag eine Predigt hören zum Beispiel. Ganz verschiedene Sachen, aber wo man Gott sucht, aktiv sucht. Lobpreis. Entweder hören oder Lobpreis machen. Genau. Jetzt gehe ich nochmal zu 1. Mose. Ich gehe jetzt zu 1. Mose. Kapitel 4, Vers 1. Ich habe das vorhin erwähnt gehabt, deswegen nochmal. Da heißt es 1. Mose 4,1, und Adam erkannte seine Frau Eva. Und Adam, Yada, seine Frau Eva. Interessant, nicht? Die hatten Sex. Das war Yada. Adam hat Eva erkannt. Yada. Vers 25, 1. Mose 4,25, und Adam, Yada, seine Frau nochmals. Ja, Moment mal. Ich dachte, er kannte sie doch schon, oder? Oder nicht? Aber er hat es nochmal erkannt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, da geht es nicht darum, etwas zu verstehen. Ach, so ist Gott. Nein. Da geht es darum, Gott zu verstehen, eine Erfahrung mit Gott zu machen und daran zu bleiben und noch eine Erfahrung mit Gott zu machen und dran zu bleiben und noch eine Erfahrung mit Gott zu machen. Das ist hier gemeint. Eine ganz intime Erfahrung mit Gott. So wie Adam nicht zufrieden war mit einmal ja da. Ja, er hat wahrscheinlich viele Male, ja da und so weiter. Ja. Aber Gott sagt, in Vers 25 sagt Mose, inspiriert vom Heiligen Geist, Adam, ja da, seine Frau, nochmals. Wisst ihr, was ich meine? Es ging eben nicht nur um mentales Erkennen. Wenn es nur darum gegangen wäre, hätte er es beim ersten Mal verstanden. Ach so, das ist meine Frau, okay. Nein, es ging um die Erfahrung mit der Frau. Und das gleiche Wort wird hier gebraucht für Hosea 6, Vers 3. Wo Hosea sagt, ihr müsst Gott ja da. Ihr müsst Gott ganz intim kennenlernen. Ihr müsst Gott nicht nur vom Kopf, ihr müsst Gott persönlich erfahren. Deswegen will ich euch und uns alle herausfordern, dass wir Gott Raum geben, damit wir eine Erfahrung mit ihm machen können. Dass wir uns Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Dass wir auf seine Impulse reagieren. Und Gott ist verliebt in dich. Gott ist verliebt in dich, er liebt dich, er will eine ganz enge Beziehung haben mit dir. Und weil er so verliebt ist, ist er eifersüchtig und sagt, alles andere, was dich wegnehmen möchte, das will ich nicht haben. Ich werde dich züchtigen, damit du nur auf mich schaust und nur von meinem Panim, von meinem Angesicht lebst, damit ich jederzeit dein Lächeln sehen kann und dich küssen kann. Das ist Gott. Und Paulus beschreibt das ähnlich in Epheser 1, vom Vers 15. Das ist ein längerer Text. Epheser 1, vom Vers 15. Darum lasse auch ich, Paulus, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Oh, Gott sagt, ich will, dass ihr mich erkennt. Im Neuen Testament sagt Gott das, nicht im Alten. Ja. Und ich, Moment mal, aber Paulus schreibt zu Christen. Er schreibt an die Gemeinde in Ephesus, das waren schon gläubige Menschen, die haben Gott schon erkannt. Aber Gott sagt, Paulus sagt, ich bete, dass ihr Gott nochmal erkennt und nochmal erkennt, eine Erfahrung macht mit Gott. Er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Gott will, dass wir ihn erkennen, diese intime Gemeinschaft haben mit ihm. Er sagt, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst. Wieder eine Erkenntnis. Aber nicht mit dem Kopf, sondern erfahrungsmäßig. Damit ihr wisst, damit ihr erfahrt, damit ihr es erlebt, was die Hoffnung seiner Berufung und das, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Leute, Christus ist der beste Bräutigam. Er ist der reichste Bräutigam. Hey, der fährt den besten Schlitten im Dorf. Halleluja. Ja. Er ist der reichste, beste, freundlichste Ehemann. Ja. Da lädt dich ein, ihn zu erkennen. Er ist den Reichtum seiner. Paulus sagt, wenn ihr das begriffen habt, wie reich er ist, dann werdet ihr nie von ihm weglaufen wollen. Er ist so gut. Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Also wenn du die Worte jetzt im Griechischen liest, das ist ein Wahnsinn. Das ist eine Anhäufung von den meisten griechischen Worten über das Thema Kraft. Da hat Paulus ein Meisterwerk gemacht hier, also beim Schreiben. Inspiriert vom Heiligen Geist. Ja. Er hat alle Worte, die ihm einfielen zur Kraft, alle in einen Vers gepackt. Ne? Er sagt, hey, ihr müsst erkennen, was für eine Kraft in Gott ist. Und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Wow, das ist Paulus. Er sagt, hey, unser Bräutigam, der ist der Stärkste im Dorf. Halleluja. Ja. Er hat nicht nur den besten Schlitten, er ist der Stärkste im Dorf. Er ist der beste Bräutigam, der beste Ehemann, wenn du mit ihm verheiratet bist. Mit Jesus. Ja. Im übertragenen Sinne, bitte nicht falsch verstehen. Wenn jemand nachher die CD hört, hallo, alles gut. Ich meine das nicht wörtlich, ich meine das im übertragenen Sinne. Vers 20. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Jetzt beschreibt Paulus, wie diese Kraft, von der er eben geschrieben hat, wirksam geworden ist. Diese Kraft, die unser Bräutigam hat, hat ihn hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Da hinein hat uns die Kraft gesetzt. Hat sie ihn gesetzt. Und diese Kraft haben wir. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Oh. Und zwei Tage predigen. Halleluja. Aber Paulus sagt, ich bete, dass ihr Gott erkennt. Und ich bete heute Abend auch, dass wir Gott heute nochmal neu erkennen, wie er wirklich ist. Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast. Ob du auch schon 20 Jahre im Glauben bist, oder 30 Jahre, oder 40 Jahre, ist mir ganz egal. Sei nicht zufrieden mit dem, was du hast. Du kannst noch mehr Gott erkennen, noch mehr Gott erfahren, noch mehr über Gott herausfinden. Seine Facetten kennenlernen, wie gut Gott ist. Und wisst ihr, das Bild, das ich heute von Gott habe, ist ein ganz anderes Bild, als das ich hatte vor 10 Jahren. Hat sich total gewandelt. Und wisst ihr, heute liebe ich ihn. Heute habe ich nicht nur Angst vor ihm und bedenken, was macht er jetzt? Und will er mich erst, heute liebe ich ihn nicht. Ich habe ihn kennengelernt. Ja. Ich habe in meinem Leben kennengelernt, wie gut er zu mir ist. Wie er mich oft umgelenkt hat. Ich habe Sachen nicht verstanden. Gott, warum machst du das? Warum darf ich das nicht tun, was ich so gerne tun möchte? Ja. Und nach Jahren siehst du, Mensch, es waren alles Gottes Pläne, Gottes Liebe. Er wollte mich für sich haben. Er wollte mich in dieser Richtung haben. Halleluja. Ich habe ihn erkannt und ich bin nicht durch. Ich will ihn weiter erkennen. So wie Paulus sagt in Philipper 3, Vers 10, ich möchte Christus erkennen. Er kannte Christus doch, aber er wollte ihn trotzdem erkennen. Und ich will euch herausfordern, dass ihr heute Abend, dass wir gemeinsam ihn noch mehr erkennen. Aus dieser Erkenntnis heraus, aus der Liebe heraus, aus dem Umkehren zu ihm, werden neue Dinge entspringen, Dienste entspringen, neue Salbung freigesetzt werden, wird Wohlstand kommen, wird Krankheit weichen, da werden viele Dinge passieren. Wir stehen uns selbst im Weg. Wir laufen von Gott weg. Wir denken böse über Gott. Deswegen kann Gott uns nicht segnen. Und heute sagt Gott, kommt zurück. Kommt, wir wollen umkehren. Kommt, wir wollen zurück zu Gott. Der Bund besteht noch. Er hat einen neuen Bund geschlossen. Die Ehe ist noch da. Ja, und Gott sagt, komm zurück. Ich werde dich versorgen. Ich werde dich mit Seilen der Liebe werde ich dich ziehen. Ich werde dich verwöhnen. Ich werde dich von meinem Angesicht leben lassen. Ich werde dich lebendig machen. Ich werde dich aufrichten. Aber komm zurück zu mir. Amen. Wir werden beten, dass der Herr diese Botschaft bei uns, bei mir, bei dir bewirkt, aber nicht nur bei uns, dass wir hier im Umkreis, in Minden, auch in Deutschland, dieses Suchen nach Gott wieder spüren, dass Gott heute Abend Leuten was aufs Herz legt. Ich habe die Geschichte vielleicht schon erzählt. Einige haben sie vielleicht auch schon gehört von anderen Leuten. Es gab eine Gruppe von Männern im Kreis hier in der Gegend aus Minden, Bückeburg, glaube ich, Minden. Der eine Herr, mit dem ich gesprochen habe, Harald, du kennst ihn auch, ist ein älterer Herr, der lebt noch. Ein paar Männer, die haben es aufs Herz bekommen, hier für die Region zu beten, für Erweckung zu beten. Die sind ins Wiengebirge, hier ins Wiengebirge. Ja. Haben vor dem Gott geheult, haben vor dem Herrn geweint, haben vor Gott geheult und haben gerungen und gebetet für die Region, für Minden, im Blick auf die ganze Region hier. Die haben runtergeschaut. Und dann sah der eine Bruder, sah plötzlich eine dunkle, schwarze Wolke und die ist zerborsten. Ja. Und dachte der Mensch, vielleicht bin ich jetzt so verheult, weil sind meine Augen jetzt irgendwie jetzt, haben mich getäuscht oder was. Und dann haben die sich aber ausgetauscht, das haben die anderen auch gesehen. Da ist etwas passiert, aber sichtbar was passiert. Die haben gesehen, wie eine dunkle Wolke zerborsten ist. So, und erst später, ich weiß nicht, ob das wie viele Monate oder Jahre später, haben die nachher nachverfolgen können. An dem Tag, als sie gebetet haben, fingen in Minden, hier in der Umgebung, in Bückeburg auch, fingen Leute unabhängig voneinander an, Bibel zu lesen. Da ist was passiert, die sind hungrig geworden. Da gab es eine Zeit lang sogar eine Wohngemeinschaft hier in Bückeburg. Da sind einige Leute durch, die heute in der christlichen Szene Leiter sind da durch die Schule gegangen. Warum? Weil Menschen für die Region gebetet haben. Und Dinge freigesetzt wurden. Ich glaube, heute Abend, wenn wir hier entlang diesen Bibelversen beten werden, wird Gott was freisetzen. Und wir können heute Abend beten, dass Gott Leuten Hunger gibt. Dass sie hungrig sind, ja, und dass sie zurückkommen wollen. Auch, dass die alle Christen, die sich Christen nennen, sagen, hey, ich will wirklich ganze Sache machen mit Gott. Ich will 100% Gott haben. Und die sich wieder berufen auf die Bibel und sagen, Mensch, hey, der Bund ist noch da. Ich muss es ernst nehmen. Ich muss zurückkommen zu Gott. Das wollen wir jetzt machen. Lass uns beten. Du darfst aufstehen, du darfst sitzen bleiben, wie du willst. Wir wollen in diese Richtung beten heute Abend. Dass hier was passiert in der ganzen Region. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Halleluja, du darfst beten, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Danke, dass du mich gezogen hast mit Seilen der Liebe. Danke, dass du ein guter Gott bist. Du bist der Gott meiner Mutter, den meine Mutter schon kannte. Und danke, Vater, dass du ein wunderbarer, ein gnädiger, ein barmherziger, ein guter Gott bist. Ich preise dich, Vater. Und danke, dass du deinen Leib, den Leib Christi liebst, dass du mich liebst. Danke, dass du den höchsten Preis für uns, den höchsten Brautpreis bezahlt hast. Danke, dass dein Blut geflossen ist, dass du uns erkauft hast, weil du uns geliebt hast. Und danke für deinen Ruf heute Abend, dass du uns rufst, zurückzukehren, umzukehren, Buße zu tun. Dass du uns rufst, ganze Sache zu machen mit dir. Danke, Jesus. Und ich will diesem Ruf folgen, Jesus. Und wo es Dinge gibt in meinem Leben, die noch nicht ganz unter deiner Kontrolle sind, Vater. Dinge, die zu viel Zeit und Raum einnehmen in meinem Leben. Vater, tue ich Buße. Ich will zurückkommen zu dir, Jesus. Ich will mehr von dir, Jesus. Du sollst meine erste Liebe sein im Namen Jesu. Danke, Jesus. darfst beten.